Aber dort, wo die Arzneimitteltherapie eine wesentliche Rolle spielt, braucht man klinisch-pharmazeutische Unterstützung.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast PZ nachgefragt. Mein Name ist Laura Rudolph, ich bin Apothekerin und Redakteurin bei der Pharmazeutischen Zeitung. Unser besonderer Gast heute ist Dr. Thomas Vorwerk. Er ist Chefapotheker der Zentralapotheke des KHR-Klinikums in Hannover und Präsident des ADK-Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker. Guten Tag, Herr Vorwerk. Ich freue mich, heute mit Ihnen zu sprechen.
Schönen guten Tag, Frau Rudolph.
Dankeschön. Bald steht ja wieder der ADK-Kongress an und in diesem Jahr steht er ja ganz unter dem Thema der Arzneimitteltherapiesicherheit. Wieso ist denn die AMTS überhaupt so ein wichtiges Thema für den ADK?
Ja, das liegt daran, dass die Arzneimitteltherapie eben nicht so sicher ist, wie man das gemeinhin vermutet. Wir wissen, dass es Fehler gibt, dass es arzneimittelbezogene Probleme gibt bei den Therapien. Jedes dritte Medikationsprofil weist mindestens ein arzneimittelbezogenes Problem auf. Und diese arzneimittelbezogenen Probleme können auf den Patienten durchschlagen. Sie können zu Schädigungen führen, die temporär sind, die dauerhaft sind. Im Extremfall auch zu einem tödlichen Ereignis führen. Und das wollen wir verhindern, denn wir wissen, dass es viele arzneimittelbezogene Probleme gibt, die vermeidbar sind. Und dafür haben wir verschiedene Strategien erarbeitet, die wir gerne umsetzen möchten. Das sind zum einen klinisch-pharmazeutische Dienstleistungen, das sind digitale Unterstützungen und Automatisierung.
Wo sehen Sie denn gerade im Krankenhaus noch Optimierungsbedarf für die AMTS?
Das fängt zunächst an bei der Bereitstellung der Arzneimittel für die Arzneimitteltherapie. Da erleben wir seit vielen Jahren einen zunehmenden Mangel. Das Thema Lieferengpässe ist ja auch in der Laienpresse ausführlich bekannt. Und hier brauchen wir eine Sicherheit, damit zunächst einmal die Arzneimittel, die nach den entsprechenden medizinischen Leitlinien benötigt werden, auch zur Verfügung gestellt werden können durch die Krankenhausapotheken. Und dann beim Thema Arzneimitteltherapie haben wir ein Modell entwickelt in der ADK. Das ist der geschlossene Medikationskreislauf, Closed Loop Medication Management, im Englischen CLMM abgekürzt. Und der besteht aus 4 Elementen. Und diese 4 Elemente im Zusammenspiel garantieren eine sichere Arzneimitteltherapie. Das beginnt mit der elektronischen Verordnung. Da sind wir in Deutschland schon auf einem guten Weg, denn durch das Krankenhauszukunftsgesetz wird dieses Element auch gefördert. Und wer es nicht umsetzt, muss ab 2024 auch mit einem Abschlag rechnen. Das heißt, die Motivation, hier aktiv zu werden, ist sehr groß und dort beteiligen wir uns. Wir haben auch einen eigenen Ausschuss für elektronische Verordnung, der hier unterstützt. Dann kommt es zum Vier-Augen-Prinzip, nämlich Verordnung durch den Arzt oder die Ärztin und Qualitätskontrolle der Therapie durch Stationsapothekerinnen oder Stationsapotheker. Das heißt, ein qualitätssicherndes Prinzip durch pharmazeutische Dienstleistungen. Und hier haben wir ganz bestimmt Nachholbedarf, einmal was die Menge der eingesetzten Kolleginnen und Kollegen betrifft, aber eben auch was die Standardisierung der Empfehlungen angeht. Da sind wir auf einem guten Weg, dass wir nationale Standards etablieren wollen, so wie das in der Medizin ja seit vielen Jahren verbreitet und etabliert ist. Das dritte Element, das ist die patientenindividuelle Arzneimittellogistik. Da gibt es verschiedene Prinzipien, sehr weit verbreitet in Deutschland bisher. Für die Häuser, die es bereits anwenden, ist das Unit-Dose-Verfahren, das heißt einzeln abgepackte Arzneimittel, die patientenindividuell zubereitet werden, meist in der Apotheke, werden dann auf die Station geliefert. Ein anderes System wären elektronische Arzneimittelschränke, wo das Prinzip der individuellen Ausgabe dann im stationsnahen Umfeld erfolgt. Beides ist möglich. Und das vierte Element schließlich sorgt dafür, dass das richtige Arzneimittel auch zum richtigen Patienten kommt. Das ist ein Thema des Bereichs Pflege, wo also die individuell verpackten Arzneimittel dann auch zum Patienten verortet werden durch Scanprozesse. Und dann haben wir das letzte Thema an den Schnittstellen. Wir haben ja in Deutschland ein sektorales Gesundheitswesen. Stationärer und ambulanter Sektor sind immer noch weitgehend separiert und getrennt. Und an diesen Schnittstellen kommen auch arzneimittelbezogene Probleme vor, nämlich beim Wechsel der jeweiligen Hausmedikation in die Klinikmedikation oder auch auf dem umgekehrten Wege. Und auch dort gibt es entsprechend elektronische Unterstützung, aber auch Unterstützung durch klinische Pharmazeuten.
Prima, da gibt es also eine ganze Menge noch zu tun und zu erreichen. Richtig. Ja, beim bevorstehenden ADCA-Kongress, der vom 4. bis zum 6. Mai in Nürnberg stattfinden wird, wird es ja auch um das Thema AMTS gehen. Was können denn die Kongressteilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr erwarten?
Ja, ein ganz buntes Programm, so wie man das von den ADCA-Kongressen kennt. Wir sind ja seit dem letzten Jahr mit unserem neuen Kongressveranstalter, der Avoxa, unterwegs. Und wir haben das Programm vom letzten Jahr als Basis genommen, vom Ablauf her, von der Vielfalt her, und haben das noch optimiert. Es gibt also Plenarvorträge in unterschiedlichem Maße, also Keynote Lectures zum Beispiel, die ich unbedingt empfehlen möchte, aber auch andere Vorträge, Kurzvorträge. Es gibt Seminare, es gibt Workshops, es gibt eine große Industrieausstellung. Es gibt auch in der Industrieausstellung einen Treffpunkt, wo man mit unserem Verbandsmitarbeiterinnen in Kontakt treten kann. Es gibt vielfältige Möglichkeiten des Austauschs. Es gibt eine Posterausstellung. Es gibt wissenschaftliche Preise. Es gibt natürlich für die Mitglieder auch eine Mitgliederversammlung, die in diesen ganzen Kongress eingebettet ist. Es gibt eine Abendveranstaltung. Es ist also mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Und das gesamte Programm beleuchtet alle Wissensbereiche der Krankenhauspharmazie, also angefangen von logistischen Themen über Herstellungs- und Qualitätssicherungsthemen bis hin zu klinisch-pharmazeutischen Fragestellungen, sodass also auch jeder, der fachlich unterschiedlich unterwegs ist, sein Programm zusammenstellen kann.
Ja, das klingt in der Tat sehr vielfältig. Können Sie sich denn bei dieser Auswahl für ein persönliches Kongress-Highlight entscheiden, Herr Vorwerk?
Das ist eine gute Frage. Zurzeit bin ich ja in einer Funktion und ich habe mir in der Tat gedanklich zusammengestellt, was ich gerne besuchen möchte. Was ich auf jeden Fall besuchen werde, das sind die Keynote Lectures und auch einige Seminare. Aber oft ist es dann so, dass man dann angesprochen wird von Mitgliedern, von Vertretern anderer Organisationen. Und diese Zeit nehme ich mir auch. Das macht großen Spaß, in Austausch zu gehen und voneinander zu lernen, auch Anregungen für die Verbandstätigkeit aufzunehmen. Das wird wahrscheinlich in diesem Jahr auch so sein und einen nicht kleinen Anteil meiner Kongresszeit ausmachen.
Sie haben ja gerade schon die Keynote Lecture erwähnt. Ich habe natürlich auch schon im Programm gestöbert. Und ich habe gesehen, dass es eine Keynote-Lecture gibt zum pharmazeutischen Know-how auf der Bettenstation. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Finden Sie denn, dass jedes Krankenhaus Stationsapotheker braucht? Und dann hätte ich noch die Frage, wie viele Stationsapotheker es denn in Kliniken in Deutschland derzeit gibt und wie wir das so im Europavergleich überhaupt dastehen?
Ja, Frage 1. Braucht jedes Krankenhaus Stationsapotheker? Wenn ich Jurist wäre, würde ich sagen, kommt drauf an. Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, welchen Stellenwert die Arzneimitteltherapie in dem jeweiligen Krankenhaus hat. Die Patientinnen und Patienten kommen ja zur Krankenbehandlung und in den allermeisten Krankenhäusern ist das meistverwendete Behandlungsprinzip die Arzneimitteltherapie. Insgesamt in Deutschland sind das weit über 60% der Patienten, die damit also konservativ behandelt werden. Es gibt aber durchaus vereinzelte Krankenhäuser, die andere Inhalte haben, denken Sie an psychosomatische Kliniken, vielleicht auch eine orthopädische Fachklinik, vielleicht auch eine Reha-Klinik. Das heißt, dort ist der Fokus nicht auf der Arzneimitteltherapie, sondern auf anderen Ansätzen der Behandlung. Aber dort, wo die Arzneimitteltherapie eine wesentliche Rolle spielt, braucht man klinisch-pharmazeutische Unterstützung. Das ist im Ausland breit etabliert. In Deutschland sind wir da noch in den Kinderschuhen, aber ich glaube, wir wachsen langsam darüber hinaus. Einfach um die Qualitätssicherung, nämlich das dritte und vierte Auge, auf der Therapie auch wirklich zu haben und dafür zu sorgen, dass es eben keine vermeidbaren arzneimittelbezogenen Probleme mehr gibt.
Und alles hat ja auch mal einen Anfang.
Genau.
Aber es geht in die richtige Richtung.
Richtig, der Anfang ist deshalb schwierig, weil wir erstens bisher nur in einem Bundesland eine gesetzliche Verpflichtung für den Einsatz von Stationsapothekerinnen und Stationsapothekern haben. Das ist Niedersachsen. Andere werden folgen. Das sind wir auf einem guten Wege. Und wir haben im Gegensatz zum ambulanten Sektor noch nicht die Möglichkeit, dass wir diese Dienstleistungen auch abrechnen können. Zum Beispiel Medikationsanalysen, die ja im ambulanten Sektor unter bestimmten Voraussetzungen auch abgerechnet werden dürfen. Es wäre fürs Krankenhaus auch sehr sinnvoll. Daran arbeiten wir. Und das ist dann oft ein Hemmnis, dass die Verantwortlichen im Krankenhaus sagen, ja, wir haben die Kosten, aber wir haben dafür keine Finanzierung, also keine Erlöse. Das vielleicht dazu. Und dann hatten Sie die Frage gestellt, wie viele gibt es denn Stationsapothekerinnen und Stationsapotheker in Deutschland? Es gibt da keine genaue Erhebung. Schätzungsweise sind es mehrere hundert Personen, die sich auf jeden Fall täglich oder zumindest mehrmals in der Woche mit klinisch-pharmazeutischen Fragestellungen im stationsnahen Umfeld beschäftigen. Weniger werden es dann Vollzeitäquivalente sein. Wir haben eine Zahl aus Niedersachsen, weil da ist ja die Verpflichtung gegeben. Da sind es ca. 150 Personen, die damit beschäftigt sind. Und es ist aber auf jeden Fall Luft nach oben. Im europäischen Vergleich, da stehen wir in Deutschland, was das Personal im Krankenhaus betrifft, also pharmazeutisches Personal, nicht gut da. Gemessen an den Bettenzahlen liegen wir bei etwas über 0,3 Apotheker pro 100 Betten. Da sind wir fast Schlusslicht in Europa. Die Spitzenreiter, die haben 4 Apotheker pro 100 Betten und teilweise darüber hinaus. Das wäre für Deutschland eine Zahl, die sehr optimistisch ist. Da hätten wir dann schon das Problem, diese Personen alle zu finden. Aber ein Ziel wäre, in der derzeitigen Krankenhauslandschaft ungefähr 1500 Stationsapothekerinnen und Stationsapotheker einzusetzen. Dann hätten wir eine gute Basis für eine sichere Arzneimitteltherapie. Und ja, Sie fragten, ob es vielleicht eine Zunahme geben könnte. Ja, das erleben wir in der Tat. Es werden Stationsapothekerinnen und Stationsapotheker eingestellt, zunehmend, auch auf freiwilliger Basis, in den Ländern, wo das nicht verpflichtend ist, weil die Verantwortlichen erkennen, dass es hier einen Handlungsbedarf gibt und dass diese Dienstleistung zu einem ganz großen und breiten Nutzen führen, im Übrigen auch einen wirtschaftlichen Nutzen.
Ja, ich finde, das ist eine erfreuliche Entwicklung auf jeden Fall. Sie haben auch gerade schon das pharmazeutische Personal angesprochen. Dazu gehören ja nicht nur die Apotheker, sondern etwa auch die PTA. Gibt es denn spezielle Angebote für PTA auf dem Kongress?
Ja, gibt es. Wir sind ja ein Verband für Krankenhausapothekerinnen und Krankenhausapotheker, aber in einer Krankenhausapotheke gibt es verschiedene Berufsgruppen und die wollen wir auch alle einbeziehen. Mit den PTAs speziell gibt es einen guten Austausch mit dem Bundesverband PTA. Dort gibt es eine Fachgruppe, die sich speziell mit der Tätigkeit im Krankenhaus beschäftigt. Und dort wird auch zusammen ein Spezialprogrammteil für den ADKA-Kongress konzipiert. Der findet am Samstag statt, also vom Vormittag bis zum Nachmittag, wo PTAs für PTA Vorträge und Seminare durchführen. Den genauen Inhalt kenne ich noch gar nicht, aber es gibt auf jeden Fall diesen Programmteil und PTAs sind natürlich auch eingeladen, am Gesamtkongress teilzunehmen und auch die Workshops und Seminare und die Vorträge zu besuchen.
Herr Vorwerk, ich werde auch dabei sein beim ADKA-Kongress in Nürnberg und ich freue mich jetzt schon sehr darauf.
Das freut mich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie auch dabei sein möchten, können Sie noch Tickets erwerben auf der Kongress-Homepage unter www.adka-kongress.de. Bis zum 3. Mai sind die Tickets noch vergünstigt. Ab dem 4. Mai sind sie etwas teurer, aber prinzipiell auch noch vom 4. bis zum 6. Mai erhältlich. Es gibt auch Rabatte, zum Beispiel für PTA, Pharmazieingenieure, Rentner oder ADKA-Mitglieder. Und studierende Praktikanten und Pharmazeuten im Praktikum bekommen bei einem entsprechenden Nachweis auch kostenlose Tickets. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Ganze noch einmal nachlesen möchten, finden Sie weitere Infos auch im Artikel AMTS ist unsere Kernkompetenz auf der PZ-Website. Lieber Herr Vorwerk, vielen Dank, dass Sie heute da waren und ich freue mich sehr auf den Kongress.
Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, diesen Podcast aufzunehmen.
Sehr gerne. Tschüss und bis zur nächsten Folge PZ Nachgefragt.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.